Man mag die Liberalen nicht in diesem Land. Der Deutsche oder die Deutsche akzeptieren Autorität viel mehr als die Schweizer.
Frei heraus, der A21-Podcast für neue bürgerliche Politik. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, bei Frei heraus. Mein Name ist Martin Hagen, ich bin Geschäftsführer von Republik 21, der Denkfabrik für neue bürgerliche Politik. Und Sie hören die 6. Folge unseres R21-Podcasts. Bei Frei heraus erwarten Sie regelmäßig spannende Gespräche mit Gästen, die Klartext reden. Mit Substanz und Mut zur eigenen Meinung. Nicht Vogue, aber hellwach. Und heute ist Frank A. Meyer bei mir zu Gast. Frank A. Meyer ist Schweizer. Er lebt in Berlin. Er arbeitet seit über 5 Jahrzehnten als Journalist und er ist Mitglied der Konzernleitung des Medienunternehmens Ringier. Mit ihm möchte ich heute über seinen Blick auf Deutschland und auf die Politik sprechen. Davor aber noch ein kurzer Rückblick auf unsere R21-Konferenz zur Migrations- und Integrationspolitik vom 26. November.
Wir sind heute in Kreuzberg zur Tagung Migration, Integration von R21.
Wir behandeln das gesamte Paket Einwanderungspolitik sowohl von der Seite der Zuwanderung, das heißt der Migration, wie steuert man eigentlich Migration, bis dann dahin, was passiert, wenn die Menschen, die zugewandert sind, bei uns angekommen sind. Wie integriert man sich? Was macht man, wenn Integration nicht gelingt? Was muss man tun, damit das in den Schulen vernünftig läuft? Was passiert mit Straftätern? Was ist mit Extremismus, mit Antisemitismus? Also wir haben ein richtig großes Paket und wir haben super Experten hier dabei und auch Politiker, die das dann letztendlich in die Praxis hineintragen sollen.
Die Konferenz in voller Länge finden Sie auf dem YouTube-Kanal der Denkfabrik R21. Und jetzt ist er bei mir live im Hauptstadtstudio der Denkfabrik R21 in Berlin, Frank A. Meyer. Herzlich willkommen, lieber Herr Meyer.
Herzlich, ja, komm herzlich gern.
Es freut mich. Herr Meyer, Frank A. Meyer, wofür steht das A. in Ihrem Namen?
Das A steht für den Namen meiner Mutter, die hieß Lydia André und die André sind Hugenotten. Die,
also den Nachnamen ihrer Mutter?
Ja klar, es ist der Nachname meiner Mutter und das sind Hugenotten, die in Jura, in Schweizer Jura naturalisiert wurden, in La Schelte, was Deutsch Schelten heißt. Und ich wollte einfach diesen Namen meiner Mutter nicht einfach verschwinden lassen, sondern in meinem Leben mitnehmen. Und darum habe ich diesen Namen da in der, also diesen Buchstaben mit, in der Mitte meines Namens. Aber es hat natürlich auch ein bisschen damit zu tun, dass aus der Zeit heraus gesehen, damals, als ich das machte, es war, als ich Journalist wurde, natürlich.
Man muss vielleicht für die Hörer, die Sie nicht kennen, dazu sagen, Sie sind dieses Jahr 80 geworden.
81 werde ich, ja. Und Journalist wurde ich mit 18 schon, habe ich eine Kolumne gehabt, so gesehen. Und damals war John F. Kennedy und man hatte diesen Initial in der Mitte, um sich auch ganz besonderen Aura zu geben. Und ich habe dann den A meiner Mutter gewählt.
Mir ist aufgefallen, Sie sprechen in Interviews, in Podcasts generell ganz gerne über Ihre Familie, über Ihre Herkunft, Ihre persönliche Geschichte auch. Warum ist das etwas, das für Ihre Arbeit als Journalist oder auch für Ihre politische Sichtweise große Bedeutung hat?
Eine sehr große, eine absolut prägende Bedeutung, aber da müsste ich eine kleine Geschichte erzählen.
Tun Sie das.
Im Vorschulalter, also von wahrscheinlich 5, 6 Jahren, ich ging noch nicht zur Schule und zur Schule ging man damals ab 7. Mein Vater war Uhrmacher und verdiente wenig und musste am Abend arbeiten. An einem Pültchen, diese Holzpültchen, Etabli hieß das. Steht immer noch bei mir hier in Berlin. Wenn man reinkommt in die Wohnung, steht das Etabli meines Vaters. Das spielt eine ganz große Rolle für alles, was ich denke und urteile heute. Und ich saß auf einem Schemelchen neben meinem Vater. Natürlich so tief. Und er machte seine Arbeit. Er war auch ein Uhrmacher, der die ganze Uhr konnte. Das war nicht selbstverständlich. Machte seine Arbeit und erzählte. Und zwar politisch erzählte er. politische Ereignisse, Dinge, die ihm widerfahren sind, im Zweiten Weltkrieg und wie das damals war, die Einzelnen. Und da gibt's viele Geschichten, die mich unglaublich geprägt haben. Zum Beispiel auch, was gerade aktuell ist, was er mir erzählte. Ich wusste natürlich nicht, was Juden sind oder jüdisch Glaube ist. Und ja, ich war 5, 6 und mein Vater sagte, ja, am 10. Mai hat denn mir in der Schweiz, also vor dem 10. Mai und vor allem in der Nacht des 10. Mai Angst, die Deutschen kommen. Weil wenn die Deutschen die Maschinolinie nicht im Norden umgehen können, werden sie sie im Süden umgehen. Die Schweizer wussten das, dass es Pläne gab. Und das wäre gerade über unsere Stadt Bilbien gewesen, aus dem Jura. Und mein Vater arbeitete in der kleinen, aber sehr qualitativ hochrangigen Manufaktur des Herrn Liebmann. Libanowatsch hieß das. Libanowatsch war der Name der Uhren. Und mein Vater war so ein bisschen der Gesprächspartner dieses jüdischen Menschen, der auch eingewandert war, Fabrikanten, und er ging zu ihm, hat er mir erzählt, Sie müssen sehen, ich sitze da als 5-6-Jähriger. Mein Vater sagt, da ging ich zum Sigmund Liebmann und haben gesagt, Herr Liebmann, Sie müssen weg. Sie haben Verwandtschaft in Kanada und im Libanon. Gehen Sie weg. Wenn die Deutschen kommen, sind sie zuerst dran und dann wir Sozialisten.
Also Ihr Vater war Sozialist?
Ja, als Sozialdemokrat, aber er sagt,
wir Sozialisten. Linke auf jeden Fall, ja.
Und das müssen Sie, ich erzähle Ihnen das, wie lange ist das her? Ja, 75 Jahre oder so. Das ist geblieben, auch meine ganze Haltung. Ah, dieser Sigmund Liebmann sagte meinem Vater, Herr Meier, ich bin Schweizer, ich bleibe hier. Und das hat mich geprägt. Das ist eine Sache in mir, die immer da ist. Nicht? Die Gefährdung, der Sozialdemokrat, der gefährdet gewesen war, aber vor allem der jüdische Mensch. Das sind Dinge, lauter solche Geschichten.
Und das verbinden Sie mit dem Etabli? Also dem,
ja,
sozusagen dem Ort, an dem Sie sozialisiert wurden politisch?
Das ist für mich ein Schrein. Das ist mein Lebensschrein, kann man das sagen? Ich glaube, das steht, wenn man reinkommt, das sind die Gästebücher. Und ich denke manchmal, gut, mein Vater hat viele Minister und so in der Schweiz kennengelernt, weil ich immer am Sonntag die Familie einlud und meine politischen Freunde. Aber ich denke manchmal, ja, wer da alles drin ist, Bundespräsident, Kanzler, alles, haben sich in diesem Gästebuch verewigt und das liegt auf dem Etabli. Und da wäre er wohl sehr stolz, wobei er immer darauf geachtet hat, dass ich nicht merke, dass er auch stolz an mir. Er war so, diese Arbeiterbescheidenheit, nicht? Auch diese Arbeiterbürgerlichkeit habe ich mitbekommen. Mein Vater und meine Mutter, die gingen, die Mutter im Seidenkleid und der Vater im Anzug mit Krawatte an den 1. Mai Umzug. Und mein Vater sagte, die Bürgerlichen sind wir. Das ist ein unglaublicher Anspruch. Mhm. Aber etwas Wunderbares, die Sozialdemokratie hat aus der Arbeiterschaft die Bürgerlichen gemacht, quasi. Und der Freisinn ohnehin, als andere bestimmende Bewegung der Schweiz, das waren die Bürgerlichen, die eben mein Vater und die Gewerkschaften und vor allem die Sozialdemokraten denen nicht überlassen wollten. Sie waren selber bürgerlich. Aber Sie sehen, sobald ich über diese Herkunft, über diese ganz frühe Zeit rede, kommen sie ins Feuer. Und dann sage ich ganz abgekürzt, was ich heute bin, ist das, was ich damals war.
Sie haben jetzt diesen wunderbaren Begriff Freisinn gerade benutzt. Den finde ich in der Schweiz immer ganz großartig. Der beschreibt letztlich den Liberalismus. Ist aber ein bisschen anders konnotiert. Das ist ein Begriff, der aus dem Deutschen stammt, den man in Deutschland aber überhaupt nicht verwendet, was ich sehr schade finde. Was ist Freisinn? Inwiefern ist Freisinn etwas typisch Schweizerisches? Und warum fehlt dieser Begriff also im Deutschen?
Der Begriff ist deutsch. Süddeutsch, glaube ich sogar. Der wurde von ja, quasi exilierten Freisinnigen in die Schweiz gebracht, weil ja in Deutschland die 48er-Revolution misslang und in der Schweiz gelang sie am 12. September 1848. Und es waren die Freisinnigen, die gesagt haben, so, jetzt ist es so, wie wir es wollen. Und die Freisinnigen haben die Schweiz über Generationen bestimmt. Eigentlich bis heute, obschon heute eine rechtspopulistische Partei, die SVP, die größte ist, nicht mehr der Freisinn. Aber Peter Bixel, das ist einer, gerade 90 geworden, ein Schriftsteller, der doch noch vielen bekannt sein sollte. Und Peter Bixel ist ein, ja, ein richtiger Sozialdemokrat. Aber der hat mal gesagt, wir sind alle freisinnig. Das ist wie ein übergeordneter Begriff für das Freiheitliche, für das Aufbegehrische, für das auch Libertäre, das wird ja in Deutschland völlig falsch gebraucht, libertär. Für das Radikale wird hier auch falsch gebraucht. Die Deutschen brauchen praktisch die ganzen politischen Begriffe falsch. Radikal heißt an die Wurzel gehen. Die Freisinnigen in der Westschweiz, also französischsprachig, ce sont les radicaux. Im Tessin sind sie radikalier, liberali. Das, hier würde man sagen, da braucht es eine Brandmauer, da wird eine rote Linie überschritten. Es ist alles grotesk. In Deutschland hat man so Mühe mit der Sprache der Demokratie. Radikal oder anarchistisch. Der Jura in St. Immertal, 30 Minuten von meiner Stadt Biel entfernt. Da haben die Uhrmacher einen autochthonen Anarchismus entwickelt und Bakunin, der Gegenspieler von Marx, der ja recht hatte, der reiste nach Saint-Imier, St. Timmer, das müssen wir mal vorstellen. Das ist eine kleine Stadt, in der immer noch die Tissot-Uhr und die Longines-Uhr hergestellt werden. Und damals diese Uhrmacher, wie mein Vater, an ihren Etablissements, in ihren Manufakturen, haben einen autochthonen Anarchismus entwickelt. Sie haben gesagt, die Welt ist ungerecht. Die Gesellschaft ist ungerecht. Es müsste sein wie eine Uhr. Weil bei einer Uhr kann man kein Teil weglassen, ohne dass die Uhr nicht mehr funktioniert. Also ist jedes Teil gleichberechtigt. Bakunin hörte, er war auf der Flucht vor Gläubigen in Genf von diesen Uhrmachen. Bakunin, eine Weltfigur, reiste nach Saint-Imier, nach St. Immer und wurde dort Präsident der anti-autoritären Internationalen. Die 68er haben gedacht, sie hätten den Begriff erfunden, anti-autoritäre Internationalen. Nein, der wurde im St. Immertal. Und das waren die Anarchisten des St. Immertals auf der Internationalen, den ersten, glaube ich, in den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts. Da gab es eine Delegation der Anarchisten der Schweiz und eine Delegation der Anarchisten des St. Immertals unter Bakunin. Also Anarchismus steckt in diesen Uhrmachern, wie mein Vater, die kamen dann aus dem Jura nach Biel, als es die Uhrmacherei sich zu einer Industrie entwickelte, praktisch auch in größere Stadt. Und das steckt auch in mir, das ist nichts Negatives, das ist ein gesunder Seelenzustand, dass man aufbegehrt, dass man mal sagt, jetzt denke ich alles neu oder es ist alles möglich zu denken. Wie das Libertäre ist ja dem verwandt, dass die gehören zusammen und eben das Radikale. Und in diesen Begriffswelten wuchs ich auf, auch als, ich war Juso, auch als Juso. Und war ich ein Anarcho-Juso und nie, wie ich das hier erlebe, die wollen immer Gesetze und Ordnung. Ich liebe eigentlich die politische Unordnung.
Kann man sagen, dass die Frage autoritär oder anti-autoritär die eigentlich entscheidende Trennlinie der Politik ist? Weil es gibt ja sowohl auf der linken als auch auf der rechten autoritäre und antiautoritäre Strömungen. Sie haben es jetzt gerade gesagt, auf der radikalen Linken Bakunin als Anarchist, als antiautoritärer linker Utopist. Im Gegensatz dann eben zu Marx und allen Epigonen, die dann folgten, die einen sehr autoritären Ansatz hatten mit einem starken, dominierenden Staat, der die Rechte des Einzelnen nicht schützt, sondern vom Kollektiv her denkt.
Ja, die autoritäre Linie über den Kommunismus ist natürlich die Religionslinie. Es ist eigentlich eine säkulare Religion, es ist eine Glaubensangelegenheit. Das Antiautoritäre ist im Sinne, wenn ich einen modernen Denken nehme, für 20. Jahrhundert für mich der bedeutendste, Sir Karl Popper, der gesagt hat, die Freiheit besteht in Versuch und Irrtum. Das gilt in der exakten Wissenschaft, dort hat es hergenommen, es gilt auch in der Gesellschaft. Und das ist die wunderbarste Definition der Demokratie. Ich versuch's, die können's nicht, oder eine Entscheidung ist falsch, ich korrigiere. Wenn die's nicht können, an der Macht sind, wähle ich andere. Also ich versuch und Irrtum. Das ist beim Kommunismus gar nicht, da wusste man, was wahr ist. Popper sagt, man weiß nicht, was wahr ist. Man muss immer versuchen zu falsifizieren. Immer sagen, ja, im Moment erkennen wir das als wahr, aber ist es wirklich wahr? Kann es besser sein oder anders sein? Muss es anders sein? Muss es besser sein? Das ist Versuch und Irrtum. Und das Autoritäre hat immer das Säkular-Religiöse. Das sind zum Beispiel die Grünen, sind für mich eigentlich eine unpolitische Bewegung. Es ist eine Erweckungsbewegung. Sie will uns erwecken. Die Welt geht unter. Der Autoritäre, der Gläubige, der braucht ja immer etwas Apokalyptisches. Der braucht immer einen Endzustand, eine Lösung, eine Bedrohung, die dann, wenn man es so macht, wie er meint, zur Erlösung führt. Es hat was Messianisches und das Klima eignet sich natürlich, es hat ja immer eine gewisse Wahrheit, diese Religionsansätze. Es gab ja tatsächlich eine Arbeiterklasse, ich komme aus der Arbeiterklasse, eine Arbeiterklasse und eine, sagen wir, bürgerlich herrschende Klasse. Aber ich habe ja gesagt, der Arbeiter wurde selber zum Bürger, er hat das quasi aufgehoben durch, das war die Leistung durch Versuch und Irrtum. Versuch und Irrtum ist Politik. Erweckung ist nicht Politik, ist Antipolitik. Letztlich ist die Politik verwerfen und einen Glauben hinsetzen. Und das Klima, das stimmt natürlich, das Klima ist verändert oder verändert sich. Der Mensch hat beigetragen, ich sage das als großer Autofan bis heute, ich brauchte mein ganzes Leben immer viele PS und habe Lust an schönen Autos. Also ich bin ein Sünder.
Was ist Ihr Lieblingsauto oder was fahren Sie persönlich?
Zuerst war es Ferrari, aber ich will nicht schwärmen. Also ein Ferrari Lusso im ersten Gang bis 120. Aber zuerst war es Ferrari, dann viele, viele Jahre Jaguar, heute Mercedes.
Mhm. Also Sie haben einen Ferrari besessen früher?
Mehrere, ja. Ja, also war ich total verrückt nach Ferrari. Ist auch ein Aston Martin, zwar genau den der erste James Bond hatte.
DB5, Aston Martin DB5.
Auch selber grau.
Mhm. Also ich war. Aber ohne Schleudersitz, nehme ich an.
Ja, genau, ohne Schleudersitz. Ja, das ist wunderbar. Der Schleudersitz war das finanzielle Risiko, das ich einging. Ich verdiente ja doch nicht so viel. Wobei, das waren Zweitanwagen, weil den ersten Abschreiber ließ ich immer den ersten Besitzer machen. Aber eben, ich als Autofahrer bin Sünder. Aber ich bin natürlich kein Sünder, ich mache nur etwas falsch. Das ist politisch. Sünder sein ist unpolitisch. Und das ist das ganz Wichtige, dass wir die Politik als das Machbare, das Korrigierbare, auch das Alltägliche irgendwo, das, was uns immer gleich begegnet, das, was wir selber tun können, worauf wir uns selber einstellen können. Politisch handeln ist ja, jetzt kommt meine, sagen wir, philosophische Herkunft als Existenzialist, Jean-Paul Sartre, Camus, Beauvoir, ich lese gerade zum zweiten Mal in meinem Leben Le Mandarin de Paris neu übersetzt ins Deutsche von Simone de Beauvoir. Fantastisches Buch. Also kommt von dort her. Und von dort her kommen heißt, das Handeln, das Politische beginnt mit dem Denken und dem Erzählen. Indem ich Sätze mache, die ich weitergebe, handle ich schon, denn ich beeinflusse mich, indem ich mir erzähle, anderen, indem ich ihnen erzähle. Ich bin Handelnder, ich habe eine Verantwortung für jedes Wort, das ich mache, habe ich eine Verantwortung. Das ist dann im Grunde genommen das Urelement des politischen Handels, ist das Denken der vielen.
Sie leben ja seit 2006 in Deutschland oder in Berlin, wie Sie gerne präzisieren. Berlin.
Das ist ganz wichtig.
Ja, nicht in Deutschland, sondern in Berlin. Sie sind Schweizer, wie man unschwer hört, und auch im Denken sicherlich Schweizer. Wo würden Sie denn die großen Unterschiede in der politischen Kultur, in der politischen Tradition sehen? Sie haben jetzt von der Schweiz gesprochen, in der eigentlich selbst die politische Linke von sich sagt, auch wir sind freisinnig, und in der es so eine Art liberalen Grundkonsens gibt. Deutschland ist ja aus der Geschichte her eher vom Obrigkeitsstaat geprägt. Spürt man das heute noch? Wie würden Sie sagen, sind die entscheidenden Unterschiede?
Das spüren Sie immer. Das ist quasi so wie beim Schweizer das Aufbegehren fast genetisch geworden ist, ist in Deutschland das, sagen wir, Verhalten der Leute quasi nicht duckmäuserisch, aber der Deutsche oder die Deutsche akzeptieren Autorität viel mehr als die Schweizer. Das hat natürlich damit zu tun, dass 1848 die Freisinnige Revolution in der Schweiz siegreich war. Man muss sich das auch mal vorstellen. Ich will hier keine Propaganda für die Schweiz machen. Ich kann Ihnen sagen, meine Kolumnen sind eher kritisch und sogar bekannt als sehr kritisch der Schweiz gegenüber. Es gibt auch diese geldgierige Schweiz, die gibt es, die skrupellos dem Geld nachgeht. Aber es gibt eben die Schweiz des Freisinns, der 1848 eine Republik, wenn auch Frauenstimmrecht kam ja sehr spät und es wurde viel noch justiert und korrigiert in der Geschichte. Aber die Republik, wie sie heute ist, war damals da. Die wurde quasi am 12. September 1848 durch den Freisinn realisiert. Jetzt muss man sich vorstellen, in einem Fürsten- und Monarchen-Europa, dieses Alpenland, und auch, es war nicht so einfach, man könnte sagen, war vielleicht einfacher als Deutschland, das die Nation und die Demokratie in eins bringen musste. Nein, die Schweizer mussten ja ihre drei großen Sprachkulturen, es gibt noch die kleine rätoromanische, aber italienische, französische und deutsche Kultur auch zusammenbringen und dann noch die verschiedenen Kulturen, Religionskulturen, also der christliche, das katholische, die katholischen Kantone, die sich ja der Republik verweigerten. Es gab ja einen kurzen Krieg, 1947, um diese Sache, und dann diese freisinnigen Kantone. Es musste unglaublich viel Verschiedenes zusammengebracht werden. Und das wurde irgendwo pragmatisch, da waren keine großen Pläne, es war eigentlich pragmatisch. Relativ pragmatisch mit Vorbildern, kann man sagen, dass beispielsweise der Bundesrat in der Schweiz, das ist die Regierung, wo jeder gleich ist und sie kollektiv entscheiden. Und jeder muss alles mittragen. Also die Ampel hätte da viel lernen können. Und das funktioniert. Das ist das Direktorium der Französischen Revolution. Das war ja bevor dann Talleyrand die Intrige für Napoleon gemacht hat und Napoleon kam, war dieses Direktorium, es waren nur 5, bei uns sind 7. Direktorium, jeder war gleich und sie trugen die Entscheide gemeinsam. Also interessant, dass da auch Beispiele sind, eher französische, es können ja nicht deutsche sein. Und ich glaube eben, man sollte, ich sage jetzt etwas, was vielleicht nur ein Schweizer sagen darf, sich nicht in der Vergangenheitsbewegung Bewältigung. Also, dass man überlegt, was hat die Vergangenheit gebracht? Sollte man sich nicht auf die 12 Nazi-Jahre konzentrieren, die das Schrecklichste waren, was die Menschheitsgeschichte kennt. Aber gleichzeitig sind die Nazi-Jahre auch die Folge von etwas. Und man muss mit dem, was dazu geführt hat, sich beschäftigen. Zum Beispiel mit dem gebrochenen Bürgertum, dem deutschen gebrochenen Bürgertum, in dem dieses Bürgertum 1948 nicht an die Macht kam. Aber ein geniales Bürgertum war, das Bürgertum war ja da. Es war da, überall war es da. Es war wissenschaftlich da, es war kulturell da, künstlerisch da, wirtschaftlich da. Und in Deutschland konnte, obschon es gab allgemeines Männerstimmrecht, aber es bedeutete nicht die Machtübernahme durch das Bürgertum. Es gab diesen Kaiser und seinen Kanzler und es gab diesen ewigen Bückling vor den Federbüschen dieser Kaisermacht. Es ist grotesk. Und gleichzeitig war in Deutschland das Bürgertum ein weltführendes Bürgertum. Wenn Sie heute in Berlin von der Charité reden, ich meine, das waren von Virchow, das waren alles unglaubliche Entwicklungen der Medizin. Und so gab es das in allen Bereichen. Und auch kulturell. Und wenn Sie die großen Romane nehmen und die große Literatur, es war doch gewaltig. Und dieses Bürgertum musste immer den Bückling machen. Und ich nenne es ein gebrochenes Bürgertum. Und dieses gebrochene Bürgertum war dann nach dem Ersten Weltkrieg eigentlich unwillig gegenüber dieser Weimarer Republik, die eine sozialdemokratische war. Nicht? Die hatte natürlich, war eine Linke, die wurde ja von denen quasi ausgerufen. Und ja, sie stritten sich noch mit den Kommunisten. Die Kommunisten haben ja immer eine antidemokratische Rolle gespielt. Das waren nie die Helden der Demokratie. Es waren vielleicht mal die Helden gegen die Nazis im Kampf, aber Helden der Demokratie waren sie nicht. Die wollten nie die Demokratie. Aber die Sozialdemokratie hat eigentlich dieses, das war das sozialdemokratische Grundgefühl mit fortschrittlichen Liberalen, das muss man sehen, die auch begriffen haben, eigentlich sind das genauso Bürgerliche wie wir. Und das ging ja, wie lang ging es, 12 oder 14 Jahre, je nachdem, was man dazu rechnet. Aber das breite Bürgertum wollte das nicht. Und so kam es zu diesen 12 schrecklichen Jahren. Ich weiß, dass ich jetzt natürlich ein bisschen vergröbere die Geschichte, aber Deutschland muss sich mit der Vorzeit, der Nazizeit intensiv beschäftigen und auch schauen, was auch heute zu diesem Gesetzesfetischismus führt. Das muss ja alles gleich in ein Gesetz. Aber das genügt in Deutschland nicht. Das Gesetz muss durch Gesetze und wiederum Gesetze so gesetzesfest gemacht werden, dass am Schluss nicht mal ein Jurist mehr weiß, was da eigentlich entschieden wurde. Es ist unfassbar. Ich denke nur an den Steuerbescheid aus Deutschland. Ich denke an die Briefe, die ich kriege, also Briefe. Briefsachen, die ich kriege von den Steuern, von den Ämtern, die haben einen Ton. Das ging in der Schweiz überhaupt nicht.
Es ist doch spannend, wie das auch so langfristig Folgen hat. Sagen wir mal, wie man aus der Geschichte raus, aus einer entweder gescheiterten, wie in Deutschland, oder gelungenen Revolution aus der Mitte des 19. Jahrhunderts Linien bis heute ziehen kann.
Das sind kulturelle Grundgefühle. Das sind kulturelle Grundgefühle. Und es gibt dann noch eine Sache, die ich würde sagen, die Schweiz ist kein Modell. Das kann man nicht übertragen. Es gibt's ja nirgends. Denn zum Beispiel die direkte Demokratie, wir machen jetzt dieses Gespräch, am Sonntag, Samstag, Sonntag waren die Abstimmungen zu sehr vielen Sachen. Ich habe wieder mal ziemlich verloren, weil ich anders gestimmt habe oder gestimmt hätte. Ich kann ja nicht in alles reinstimmen, was Gemeinde ist oder so, aber ich war wieder ziemlich auf der Verliererseite, aber es ist doch einfach gewaltig, wie in der Schweiz pro Jahr 40 Vorlagen auf drei Ebenen und alle Finanzvorlagen vom Volk bestimmt werden. Und wenn Sie, wenn wir könnten jetzt zusammen an einem Tisch, wir sind am schwarzen Tisch, da wären jetzt noch 5, 6 Leute und würden sagen, irgendetwas passt uns nicht in Deutschland. Wir machen eine Volksinitiative. Das ist absolut möglich. Heute mit den digitalen Medien, mit den asozialen Medien, ist das alles möglich. Da könnten wir eine Volksinitiative machen. Und diese Volksinitiative, und jetzt kommt das Kulturphänomen. Im Moment, wo wir dann rausgehen, Pressekonferenz machen, machen Volksinitiative für dies oder das, also die Veränderung der Verfassung, dann ist das ein Thema. In den Medien, zwangsläufig, das ist eine gewaltige Sache. Dann die Unterschriften sammeln, wird ein Thema. Dann das Eingeben der Unterschriften, also das Übergeben der Unterschriften in dem, im Bundeshaus. Das ist ein Anlass, ein Thema. Dann übernimmt die Regierung, studiert das, dann kommt's ins Parlament, dann kommt's ins Parlament der Stände, dann kommt, es ist in Kommissionen, es das Thema, ob wir siegen oder nicht, wir haben das Thema, das uns beschäftigt, zum Thema der Schweiz gemacht.
Klassische Bottom-up-Demokratie, von unten nach oben.
So unglaublich. Und das Problem in Deutschland, das ich empfinde, ganz stark empfinde, ist, die Themen werden verdrängt. Wenn die Journaille bestimmt hat, und ich sage wirklich Journaille, wenn die bestimmt hat, ohne, die stimmen nicht ab untereinander. Es ist einfach so eine, sie sind ja alle gleich. Es kommen alle von den Universitäten. Alle. Es ist alles gleich. Und es ist eine Schicht, eine spezifische Schicht, die ähnlich reagiert. Wenn die es nicht auf den Tisch bringen, kommt es nicht auf den Tisch. Oder es kommt zu spät auf den Tisch, wenn die ersten Demos stattfinden. Wenn die Bauern mit ihren Traktoren ans Brandenburger Tor fahren, dann ist es sicher auf den Tisch. Aber die Möglichkeit, die Dinge auf den Tisch zu bringen, in der Schweiz durch die Bürgerinnen und Bürger, das ist etwas Gewaltiges. Das ist großartig. Das ist Demokratie, Demokratie übrigens. Demokratie ist ja nicht alle 4 Jahre abstimmen, sondern, also nicht, ich brauche schon die falschen Wörter wie in Deutschland. Die sagen ja abstimmen, wenn sie wählen meinen. Es ist, abstimmen heißt über Sachvorlagen abstimmen und wählen heißt Menschen, Parteien wählen. Also, das ist nicht alle 4 Jahre wählen. Alle 4 Jahre wählen ist denn, ist das quasi das Gröbste, ich meine das nicht negativ, der Demokratie feststellen, wer ist Regierung, wer ist Opposition. Aber im Moment, wo gewählt ist, beginnt ja die Demokratie so richtig, weil die verloren haben, sagen, das muss enden, das wollen wir nicht, das finden wir schlecht. Da geht's los. Die Demokratie geht nach den Wahlen so richtig los. Das muss ständig da sein, diese Auseinandersetzung. Und dort, wo nicht, wo im repräsentativen System nicht die direkte Demokratie funktioniert, also außer in der Schweiz, praktisch überall, müssen die Medien funktionieren. Sie haben die Aufgabe, unbesehen dessen, was sie selber denken, die Dinge auf den Tisch bringen. Sie müssen auf den Tisch. Ich sage, man muss, wenn man die Dinge benennt, ist der Bürger schon da, hat Vertrauen. Weil er sagt, es wird darüber geredet, ich kann darüber reden. Und die Journalistinnen und Journalisten müssen ihm quasi die Ziegelsteine, sage ich manchmal, liefern, mit denen er das quasi Gesellschaftsgebäude bauen kann oder mit denen er auch werfen kann. Das gehört auch dazu.
Tun die Journalisten das, tun die Medien das? In Deutschland?
Zu wenig.
Herr Mayer, lassen Sie uns vielleicht zur deutschen Tagespolitik kommen. Sie haben ja gesagt, Demokratie geht nach den Wahlen richtig los. Wir haben ja jetzt in Deutschland demnächst Wahlen, vorgezogene Neuwahlen. Wie blicken Sie als jemand, der zwar seit langem in Deutschland lebt, in Berlin lebt, aber der doch den Blick von außen hat auf die Gemengelage in Deutschland, auf das Ampel-Aus, auf die Vertrauensfrage, auf die Neuwahlen Anfang kommenden Jahres?
Die Demokratie funktioniert. Es gibt Wahlen, es gab Rücktritte. Es gibt Auseinandersetzungen. Wie die Auseinandersetzung stattfindet, macht mir mehr Sorge. Indem beispielsweise, also da ist ein Wirtschaftsminister. Ich will ihn nicht mal nennen, es geht mir nur ums Prinzip. Der Wirtschaftsminister ist ja verantwortlich für das, was in der Wirtschaft geht. Sonst würde er nicht Wirtschaftsminister heißen. Ist mir auch klar, Wirtschaftsminister hat immer eingeschränkte Möglichkeiten, denn die Wirtschaft wird von der Wirtschaft selber bestimmt. Aber immerhin.
Das ist etwas, wo aber nicht jeder in Deutschland zustimmen würde,
ja,
dass
natürlich.
Das so sein soll.
Man möchte die Wirtschaft am liebsten in Gesetze gießen, die der Wirtschaft dann die Hände binden und damit man schon... Okay, das ist klar, es entspricht dem, was ich vorhin gesagt habe. Aber immerhin, da ist ein Wirtschaftsminister. Und eigentlich ist dieser Wirtschaftsminister ein totaler Versager, wenn wir die Wirtschaftssituation heute anschauen. Kann es nicht anders sagen. Es kann nicht sein, dass der gute Arbeit geleistet hat und wir haben heute an verschiedenen Orten, auch in subventionierten Sparten und Bereichen der Wirtschaft, Zusammenbrüche. Zu tausenden Entlassungen. Jetzt sage ich nicht, der hätte das alles verhindern können. Aber er war schwer beteiligt daran. Das ist weiterhin hält mit seiner Partei in den Medien. Jetzt zitiere ich nochmal Schweiz. Es gibt eine ganz aktuelle Untersuchung, wo die Journalisten stehen in der Schweiz. Und diese Untersuchung stellt fest, dass an sich etwa 70% sehen sich als links oder pointiert links, natürlich auch als grün. Diese Mentalität ist vorhanden in den Medien. Der Reflex ist ein Grüner. Der positive Reflex ist ein Grüner. Der negative Reflex ist ein Antiliberaler. Ja, also, unglaublich. Also die FDP in dieser Ampel hat es sich wohl am schwierigsten, nicht? Weil Sozialdemokraten und Grüne zusammen, das ist schon sehr staatsgläubige Mischung. Ja, das ist vielleicht am schlimmsten ist völlig falsch, aber am schwierigsten. Und die machen sich Gedanken, wohin geht das mit der Ampel? Geht das mit uns? Sollen wir aussteigen? Sollen wir den Ausstieg provozieren? Sie haben sogar ein Wirtschaftspläne, was Sie möchten. Also ganz konstruktiv. Denn Sie haben gesehen, die Wirtschaft, so geht das nicht, wie wir das machen. Also haben Sie ein wirtschaftspolitisches Programm entwickelt, das übrigens von Leuten, die was verstehen, fast durchs Band als gut bis sehr gut, mit Einschränkungen, beurteilt wird. Die sind nun einfach für die Medien vom Spiegel, Zeit, Süddeutsche, richtig, also als hätten sie einen Putsch geplant. Es ist unfassbar. Ja, Journalisten bringen es fertig, in Laptop einen solchen Stuss zu schreiben. Warum? Weil es ihr politisches Engagement ist, für grün, links zu sein, gegen liberal zu sein. Und da kommt noch der historische Reflex gegen die Liberalen. Man mag die Liberalen nicht in diesem Land. Denn der Freisinn, ich sage ja immer, ändert den liberalen Freunden, sage ich, ändert endlich euren Namen. Sagt, wir sind die Freisinnigen. Man mag die Liberalen nicht. Man mag das nicht, dieses am sich unkontrollierte, freie Wirken, das man dann korrigieren, einhegen muss. Ich bin ganz fürs Einhegen. Ich komme aus einer sozialdemokratischen Familie. Der Kapitalismus muss gestaltet werden. Aber er muss seine Freiheit haben und dort, wo der Politiker sagt, das ist Versuch und Irrtum, da kommen wir in, da kann man korrigieren. Das ist ja das fantastische System. Aber man muss ihn lassen. Man muss ihn eigentlich muss ein freiheitlich gesinnter Mensch das mal grundsätzlich als etwas Gutes betrachten. Hier betrachtet man das mal grundsätzlich als etwas Hochproblematisches, dem deutschen Wesen Widerstrebendes. Es ist unglaublich. Es ist, was da, das Beispiel, Habeck Lindner, da ist einer, der, ja, der wird wie verteufelt. Es ist unglaublich. Ich bin, nein, fassungslos bin ich nie. Bin ja ein Demokrat. Demokraten sind nie fassungslos. Man, das lässt sich fassen. Und das mache ich ja jetzt, indem ich das sage. Und das ist schon sehr deutsch. Ich bin nachsichtig. Aus einem einfachen Grund. Demokratie muss man lernen. Also beispielsweise ein Schweizer versteht nichts von Unfreiheit. Ein Mensch, der in der DDR gelebt hat, versteht etwas von Unfreiheit. Was Freiheit als Gefühl ist, steckt in uns. Was die Struktur der Freiheit ist, die Demokratie, und das Rückenmark der Demokratie ist der Rechtsstaat. Das muss man lernen. Und das hat man auch nie fertig gelernt. Es verändert sich ja immer irgendwo. Und nach Churchill ist ja die Demokratie die Werkstatt der Freiheit. Dort findet das Gestalten der Freiheit statt. Und wenn ich das sage, man muss es lernen, dann sage ich auch, die Deutschen lernen es seit 3 Generationen. Seit 1949 mit dem Grundgesetz. Lernen Sie Demokratie. Und jetzt wollen wir auch mal nachsichtig sein den Deutschen aus der ehemaligen DDR gegenüber. Die sind in einer Generation, die das lernt. Also sie sind, das ist jetzt sehr grob das Bild, aber trotzdem nicht ganz falsch, sie sind eigentlich in der Adenauerzeit. In der Zeit, in der die Westdeutschen in der Adenauerzeit waren und welche Mühe sie hatten mit der Demokratie in der Adenauerzeit, lässt sich ja nicht zuletzt am Spiegel-Skandal ablesen. Das war ja so, wie soll ich sagen, das Schlüsselerlebnis. Und dort war ja auch der Bruch dann in die zweite Phase des Verstehens der Freiheit, auch für die Regierung damals. Also es sind ganz interessante Vorgänge, aber man muss auch, ich sage auch, Deutschland lernt immer noch Demokratie. Das ist nicht herablassend. Es ist ganz normal, in 3 Generationen. Und man muss auch sagen, zum Teil großartig sieht man auch wieder Dinge, die wir nicht haben. Also, wie sich Deutschland mit seiner Vergangenheit beschäftigt. Für mich zu fixiert auf die 12 Jahre, ich habe es schon gesagt. Aber trotzdem auch neuerdings mit der Vergangenheit vor diesen 12 Jahren. Die Ernsthaftigkeit, und mit der man die Verantwortung übernimmt und auch irritiert ist wieder. Man, ja, einerseits hilft man der Ukraine gegen die Russen am allerstärksten mit Geld und ja, auch mit Waffen. Gleichzeitig hat man ein Widerstreben gegen die Russen, weil da ist man ja im Krieg über diese Russen hergefallen. Das ist doch eine Verantwortung, die man heute hat, dass dieser Eindruck, man wolle jetzt gegen die Russen sein, wieder entsteht. Man hat nur vergessen, dass die größten Opfer die Ukraine erbracht hat und die Ukraine war eben Russland und hätte eben gar nicht dazugehört. Aber das sind nicht, aber all diese Debatten sind schon auch beeindruckend. Und die intellektuelle Szene, ja, ist einerseits machtergreift. Ich sage immer, wenn Gramsci leben würde, Antonio Gramsci, der große Kulturmarxist, der Italiener, könnte man sagen, er wäre glücklich, weil er hat immer gesagt, er hat die These gehabt, Es sind nicht die ökonomischen Verhältnisse, die an der Basis von allem sind, sondern die kulturellen. Und es ist wie wenn die Linke mit den Grünen das wunderbar verstanden hätte. Die kulturelle Vormacht ist heute linksgrün.
Ist sie das immer noch? Also der Leiter unserer Denkfabrik, Andreas Röder, vertritt ja immer die These, dass wir das Ende der grünen Hegemonie erleben. Dass wir dabei, dass die Grünen dabei sind, dass die Linken dabei sind, die kulturelle Hegemonie, wie Gramsci sagen würde, zu verlieren.
Ja, es könnte sein. Ich würde sagen, es ist wichtig, dass da ein Wechsel stattfindet. Und wir reden ja hier bei Denkfabrik 21 und das ist ja ein Teil der quasi Gegenbewegung. Das ist ja quasi eine kulturell oder politische Kulturinstitution des Bürgerlichen.
Das haben diese Schüler.
Ja. Und das ist schon wichtig, dass es das gibt. Ich würde auch das bekämpfen, wenn das eben alles bestimmen würde. Dann würde ich als Journalist, sind wir bei meinem Beruf, würde ich sagen, nein, das nicht, das will ich nicht. Es gibt in der Schweiz einen Journalisten, der ist ganz rechts aus. Und das bin ich nun, weiß Gott, nicht. Ich bin eher ein ganz scharfer Gegner der SVP, die ja nicht nur rechts außen ist. Die ist ja integriert bei uns. Aber es gibt diese Kräfte dort. Das ist einer ganz, ganz weit rechts außen. Den haben Linke zweimal in einem Restaurant behelligt, Bier über Kopf geworfen, rausgedrängt. Also sie wurden physisch gewalttätig und erniedrigend auf ihn. Und eigentlich haben sie getan, was die Schwarzhemden der Faschisten taten. Sie haben nicht gerade Rizinusöl schlucken lassen, aber ähnlich haben sie sich verhalten. Und ich habe diesen Menschen, den ich nie nenne, weil ich sage, nicht mal ignorieren, aber ich nenne ihn nie. Ich nenne ihn auch jetzt nicht. Aber ich habe ihn zweimal meine Kolumne gewidmet, um ihn zu verteidigen. Und das ist für mich das Element des Journalismus. Das Urelement, dass ich sage, ja, jetzt klammern alle da, also meine Kollegen auch, kann ich das auch? Nein, natürlich nicht. Ich sehe es mal anders, ich versuche es anders. Nicht? Diese Neugierde auf das, was man selber denkt, das ist die schäbigste Neugierde. Das weiß ich ja, was ich selber denke. Ich bin neugierig auf das, was ich nicht selber denke. Das habe ich auch, ich habe 36 Jahre eine Sendung vis-à-vis gemacht, eine stündige Sendung mit einem Gast. Da habe ich Leute eingeladen. Mich haben Kollegen gefragt, bist du verrückt? Ich habe Kohl eingeladen, als er noch nicht der Held war, als er noch Birne war. Haben sie gesagt, der ist doch Birne. Wie kannst du den einladen? Oder ich habe Mannes Sperber eingeladen. Ist doch ein Renegat. Also ich habe Koloman, aber Koloman stock konservativ. Ja, habe ich gesagt, ja, ich lade die ein, die mich interessieren. Ich habe Generäle eingeladen. Ich bin nun, weiß Gott, kein Militarist, aber das interessiert mich. Mich interessiert das andere. Ich habe Freude am anderen. Nicht nur interessieren. Zum Journalist, zum Demokraten gehört die Freude am anderen. Dass man das spürt und sagt, du komm mal, wir müssen mal zusammen reden. Hast du mal Zeit? Und das ist der freie Bürger, der freisinnige Bürger funktioniert so. Und da muss ich Ihnen sagen, es ist nicht Theorie, was ich erzähle. Nicht, auch wenn, es geht auch nicht nur um meine Dinge. Ich bin seit vielen Jahren, vielleicht sind es 30, verantwortlich für die Journalistenschule des Verlagshauses Ringier. Seine Journalistenschule seit 73 gibt's die. Und in dieser Journalistenschule, ich bin Stiftungsratspräsident, früher war ich publizistischer Leiter von Ringier, und da habe ich vor vielen Jahren, sicher mehr als 10, vielleicht 15, ich bin schlecht in meinen eigenen, in den Daten meiner Biografie, darum wird die jetzt gerade von einem Historiker und nicht von mir geschrieben. Aber da habe ich vor vielleicht mehr als 10 Jahren zwei Entscheide getroffen. Erstens, Es dürfen nie weniger als 50% Frauen Schülerinnen in dieser Schule sein. Da konnten diese Genderfeministinnen den Begriff Feminismus nicht mal schreiben. Da waren sie noch in der Kita. Nicht diese, es dürfen nie weniger als 50, das heißt, es dürfen auch 100% Frauen sein. Aber mein noch wichtigerer Entscheid war, es dürfen nie mehr als 50% der Schülerinnen und Schüler von der Universität kommen. Die anderen müssen aus Berufen kommen. Und ich habe ganz radikal, wie ich bin, habe ich gesagt, das darf auch mal ein Knastbruder sein, der sich gebessert hat. Oder ein Weltumsegler, der einfach die Welt umsegelt hat. Was er können muss, ist schreiben oder mündlich formulieren. Das ist die Kunst, die er beherrschen muss. Dichter der Demokratie. Aber das ist eben, das müsste man für diese ganzen deutschen Journalistenschulen und Redaktionen machen. Journalistenschulen, die jeder Verlag, der eine hat, nennt sie Akademie. Macht mich fertig. Was soll denn das? Was lernen sie Leben an der Universität? Zumal an diesen Bologna-Schulen da. Das lernen sie doch nicht Leben. Und wir brauchen, der Journalismus muss aus allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens kommen, wenn er alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens abbilden soll.
Das Gleiche könnte man wahrscheinlich über die Politik sagen. Auch da haben wir ja akademische Monokulturen im Grunde genommen. In Parlamenten haben wir wenige Arbeiter, wenige Handwerker. Also dann auch dort dominieren ja Leute mit akademischem Hintergrund.
Ja, sie dominieren nicht nur, sie sind absolut zu setzen. Sie haben gesagt, wir haben wenige Handwerker, sie haben keine Handwerker. Wenn Sie einen haben, können Sie den ausstellen. Sie können Eintritt verlangen. Wenn Sie einen haben, meine Bodenleger oder... Er hat Kontakt mit seinen Handwerken, die er nicht... Man hat nicht Kontakt mit Handwerken. Die Handwerker gehören dorthin, wo entschieden wird. Nicht? Aber Bodenleger, Pflegerinnen... Auch IT-Spezialistinnen, Maurer oder Maler, nicht Kunstmaler, Maler. Das kommt doch gar nicht vor. Die Berufe, die unser Leben bestimmen, kommen dort nicht vor. Wir haben eine elitäre, universitäre Monokultur. Sie haben das Wort Monokultur gebraucht. Das ist das ganz große Problem. Und dieses Problem ist natürlich das Problem der Sozialdemokratie. Bei dieser Partei geht es um die Existenz. Die Sozialdemokratie ist die größte, wunderbarste Freiheits- und Emanzipationsbewegung der Geschichte. Es gibt das wunderbare Beispiel von Otto Wels. Der einzige, der gegen das Ermächtigungsgesetz auf, er wusste nicht, ob er das überlebt. Er ging hin und da, ich zitiere frei, ihr könnt uns Leib und Leben nehmen, aber unsere Ehre nicht. Das ist so unglaublich. Und das ganze bürgerliche Lager, das ich bürgerlich nannte damals, und das bestätigt meine These von vorhin, hat dem Ermächtigungsgesetz zugestimmt. Und das Ermächtigungsgesetz war der totale Abschied vom Rechtsstaat. Man hat das Recht Hitler überantwortet. Nichts weniger. Und da war auch Heuss war auch dabei. Der spätere Bundespräsident hat auch mitgestimmt. Nur die Sozialdemokraten nicht. Die Kommunisten waren meiner Meinung nach schon nicht mehr im Reichstag, weil verfolgt. Und dieser Otto Wels. Und das ist Sozialdemokratie. Jetzt frage ich mich, wo sind jetzt, ich habe gesagt, Bodenleger und Maurer und Mechaniker, Automechaniker und Pflegerinnen und Ärztinnen und das ist auch ein Beruf. Wo sind denn die? Wo sind denn die in der Sozialdemokratie an der Macht? Sie müssen an der Macht sein. Sie müssen den Präsidenten stellen. Die meisten Parlamentarier müssen sie stellen. Aber die waren heute in Sozialdemokratie sagt, wir lassen euch nicht allein. Völlig ein von oben herab Paternalismus, unerträglich. Ja, wir müssen die Leute, die Menschen abholen. Es geht ja in Deutschland immer um die Menschen, als ging es um die Tiere. Man müsste sagen, es geht ausdrücklich um die Menschen. Es ist ja auch, die Sprache ist ja verludert. Also, Liebe, wir müssen sie abholen. Niemand, sie müssen sie nicht abholen. Die müssen die Macht haben. Die müssen die Macht haben in dieser Arbeitnehmerpartei. Dort gehören sie hin. Und das muss enden. Aber ich sehe es nicht. Aber man glaubt, wenn man sozial ist, ist man Sozialdemokrat. Ist man eine sozialdemokratische Partei? Das ist man noch lange nicht. Man ist eine sozialdemokratische Partei, wenn diejenigen, die das Soziale brauchen, auch die Partei bestimmen. Also, Sie sehen, ich bin meines Vaters Sohn. Der hat mir das beigebracht. Ich bin dann auch im Anzug am 1. Mai-Umzug gegangen. Aber später habe ich eine liberale Partei gegründet, die ich 8 Jahre führte und für die ich im regionalen Parlament war. Also, das war ja auch mal Unternehmer. Es ist meine Geschichte. Und meine Geschichte hat eine Hoffnung. Die Hoffnung auf die, ich nenne sie die Verantwortungsparteien der Demokratie. Das sind die christlichen Parteien. Das sind die liberalen oder eben freisinnigen Parteien. Und das ist die Sozialdemokratie. Das sind für mich die 3 Säulen der gelebten, der praktizierten Demokratie. Und auf die hoffe ich, dass es für mich die Ampel der Demokratie, aber die gehören nicht, sie könnten in einer Regierung sein, bei uns funktioniert ja, das hat natürlich mit der direkten Demokratie wiederum zu tun. Aber im Übrigen habe ich vorhin gesagt, die Demokratie funktioniert. Ja, das glaube ich auch. Ich bin da Fan jeder Angstmacherei, es werden ja Bücher geschrieben. Unglaublich. Es werden in den letzten Jahren nur Bücher über den Untergang von Demokratie und von Freiheit und weiß der Teufel was geschrieben. Und ich sage ihm, schreib doch keine Bücher, wobei die sind alle gescheit und die sind viel gescheiter als ich bin, da kann ich nur lernen. Aber ich könnte es mal einen Moment lassen und dann lebt einfach die Demokratie. Lebt sie einfach. Habt doch Freude aneinander. Nicht? Das ist Lust an der Demokratie, ist Lust am anderen.
Und Lust am Streit. Der geht den Deutschen ja, habe ich das Gefühl, manchmal ab. Die Leute finden Streit irgendwie als was Störendes. Aber es ist ja in einer pluralistischen Demokratie natürlich eigentlich der Kern.
Ja, es ist der Kern und wir haben Talkshows hier und ich habe auch, ich sage das auch immer, weil man denken könnte, ich mache Theorie, ich mache nicht Theorie. Ich habe einige Jahre eine Talkshow gemacht, neben meiner Gesprächssendung 36 Jahre lang. Also ich weiß schon, was das ist. Wenn ich hier die Talkshow sehe, da wird ein Statement abgerufen. Da wird nicht Streit inszeniert. Der Journalist wäre oder die Journalistin wäre dafür da, ja, einen Streit zu machen. Ich erinnere mich an eine Talksendung mit einem, ich habe einen eingeladen, den Chef der irgendwie sehr islamischen Bewegung. Und der war in der Gesprächsrunde. Und dann sagt er plötzlich mal, ach, wissen Sie, das darf ich ja hier sowieso nicht sagen. Und dann sage ich so, jetzt hören Sie auf, jetzt sagen Sie das. Wir haben Spaß daran, wenn Sie sagen. Dann begann der. Der ist explodiert und dann begann. Also das war Zeugs, das ich nie meine Sache. Ich bin völlig, Islam angeht, sehr kritisch. Und dann nach der Sendung habe ich ihn in sein Hotel begleitet, weil er war allein gekommen aus Deutschland. Und habe gesagt, komm, essen wir da noch was. Und dann sagte er mir, wissen Sie mal, sowas habe ich noch nie erlebt. Dass ich das alles sagen konnte. Und dann habe ich gesagt, wissen Sie was, Herr Giesinger, das ist der Unterschied zwischen Ihnen und uns.
Herr Mayer, wir haben über 3 deutsche Parteien jetzt schon gesprochen, über die Liberalen, über die Grünen, die Sie als eine Erweckungsbewegung bezeichnet haben. Und über die Sozialdemokratie. Die CDU-CSU haben wir bisher ein bisschen ausgespart.
Das sind für mich die Christlichen. Die sind ja ganz wichtig.
Und werden möglicherweise nach der nächsten Bundestagswahl ja noch wichtiger. Wir haben momentan eine nicht ganz kleine Wahrscheinlichkeit, dass der nächste Bundeskanzler Friedrich Merz heißen wird. Der wird ja von der Linken so als der BlackRock-Kapitalist gezeichnet, wird kritisiert, wie konservativ er sei. Was haben Sie für ein Bild von Friedrich Merz?
Ja, das ist ein ganz interessanter Fall. Er ist ja kein junger Mann. Aber er hat die verderbliche Zeit von Frau Merkel nicht erlebt. Er hat sie nicht als Politiker durchlebt. Er ist quasi wie neu. Eigentlich ist er ein älterer Mann mit dem Schwung eines Jungen. Er hat diese Jahre, die bleierne Jahre waren. Nicht? Frau Merkel hat eben Demokratie nie wirklich gelernt. Sie dachte, das geht von Wahl zu Wahl. Dazwischen tänzelt sie über die roten Teppiche in der Welt, aber es findet keine Auseinandersetzung statt. Das ist ja, ich sag, in den 16 Jahren Merkel, wobei ich muss sagen, sie ist persönlich ein unglaublich sympathischer Mensch. In diesen 16 Jahren hat die Kanzlerin mit denen, die mitgemacht haben, der CDU, das politische Licht runtergedimmt, bis es dunkel war, bis es wirklich dunkel war. Sukzessive weniger Politik, weniger Politik, weniger Politik. Die Politik wurde auch weggeblendet oder ja eben runtergedimmt, wie eine Lampe im Wohnzimmer, die man ständig schwächer macht. Und das ist ein großes Problem, das die CDU am stärksten in sich trägt. Auch die Sozialdemokraten, die ja dabei waren und auch Scholz, der ja eigentlich ein Praktiker ist, das ist kein großer intellektueller politischer Mensch, sondern ein Praktiker. Aber auch er hat das möglichst wenig riskieren steckt in ihm, möglichst wenig Politik steckt in ihm aus dieser Zeit. Aber wesentlich ist das jetzt Merz, dass die neue CDU wirklich wie eigentlich jetzt denkt man auch, der geht jetzt weit zurück, aber eine Adenauer-CDU wird, eine Westbindungs-CDU, eine transatlantische CDU, eine CDU, die auch was wagt, die etwas wagt. Die gehört ja zu den Verantwortungsparteien und in Deutschland hat sie eine Bedeutung, die hat sie bei uns nicht. Bei uns ist sie eigentlich quasi die dritte Kraft. Hier ist sie letztlich historisch gesehen seit 1949 die erste Kraft. Und auf sie muss man setzen. Was bleibt denn noch übrig? Aber da gibt es natürlich auch tolle Leute. Ich meine, wenn ich Transatlantiker sage, dann ist das Norbert Röttgen. Der war immer geradlinig transatlantisch, oder? Oder Kiesewetter in der Verteidigungspolitik. Also da gibt es auch der Lindemann, dieser, glaube ich, Fraktionsgeschäftsführer. Das sind auch tolle Leute, die. Oder der verteufelte Amthor. Ich habe den an meinem Diner Republika im Tessin eingeladen und kennengelernt. Das ist ein brillanter Mann und er stilisiert sich quasi als der bürgerliche, jungbürgerliche Mensch, das wirkt ein bisschen komisch, aber letztlich hat der Stil seinen eigenen. Also das sind Leute, natürlich sind auch Leute bei den Grünen. Natürlich kann ich nicht sagen, da ist jetzt alles nur noch Religion, das sind nur Kleriker. So ist es auch nicht. Früher war da, ja, es gibt natürlich Kleriker von früher. Das waren Leute, die Kommunisten waren jetzt bei den Grünen sind, aber es gibt, ich sage, am besten wäre, wenn Deutschland hätte, und das ist nicht möglich, es wird sich nicht ergeben, weil die Deutschen werden das nicht wählen, eine schwarz-gelbe Kombination. Das wäre an der Zeit. Durchatmen. Durchatmen mal. Mal die Christdemokraten und die Freisinnigen, also eure FDP, die Fehler machen lassen. Sagen wir mal so. Man wählt sie in die Regierung, um sie ihre Fehler machen zu lassen. Ist doch ein hübscher Ansatz. Wir wissen doch, dass wer in die Regierung kommt, Fehler macht. Wir wählen sie, damit die jetzt Fehler machen. Und die da können sich jetzt erholen von ihren Fehlern, die sie gemacht haben. Und der Bürger, die Bürgerin entscheiden, sind die Schiedsrichter, sollen alle andere mal Fehler machen.
Das würde ich als Schlusswort so stehen lassen, lieber Herr Mayer. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Hochgradig interessant, ein sehr spannender Blick eines Schweizer Bürgers auf die deutsche Politik. Hat Spaß gemacht. Danke Ihnen.
Danke Ihnen.
Das war die 6. Folge von Frei heraus, dem R21-Podcast für neue bürgerliche Politik. Ich würde mich freuen, wenn Sie diesen Podcast abonnieren und noch mehr, wenn Sie ihn Freunden und Bekannten weiterempfehlen. Informationen über unsere Denkfabrik finden Sie auf unserer Homepage www.denkfabrik-r21.de. Da finden Sie auch die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen und damit die bürgerliche Stimme im öffentlichen Diskurs zu stärken. Republik 21 ist ein gemeinnütziger, eingetragener Verein. Ihre Spende ist also steuerlich abzugsfähig. Ich bedanke mich für das Interesse. Bis zum nächsten Mal bei Frei heraus, dem R21-Podcast für neue bürgerliche Politik. Ihr Martin Hagen.